Herzlich willkommen zum The Path of Purpose Podcast, dein Podcast für Leadership, große Visionen und Persönlichkeitsentwicklung. Ich bin Simona Deckers, Leadership Advisor und Gründerin von Shanti Company. Meine Mission ist es, Menschen mit zeitlosen Lebens- und Erfolgsprinzipien zu empowern, ihre Visionen lebendig werden zu lassen und ihre Leadership-Potenziale zu entfalten. Leadership und persönliche Weiterentwicklung sind die Fähigkeiten, die uns Sinn erschließen, uns privat und beruflich weiterbringen und erfüllen. Das bringt dir dieser Podcast näher. Du hörst faszinierende Interviews mit Thought-Leadern, inspirierenden Menschen, die über ihre Visionen, aber auch über ihre Erfahrungen und Herausforderungen in ihrem Leben sprechen. Du bekommst transformierende Impulse, hörst Diskussionen, die den Nerv der Zeit treffen und bekommst Antworten auf die großen Themen und Fragen von Wirtschaft und Gesellschaft. Es gibt auch Solo-Folgen mit mir zu aktuellen Leadership-Themen. Mit diesem Podcast möchte ich dich inspirieren, mitreißen und motivieren für Leadership, Innovation und Entwicklung. Mach dir Notizen und stell dich auf Aha-Momente ein. Teile diesen Podcast mit deinen Freunden und Kollegen. Die Welt braucht mehr gutes Leadership, den Fokus auf Lösung und Positivität. Los geht's! Herzlich willkommen, Dr. Eva Elisa Schneider. Sie ist Autorin, promovierte Psychotherapeutin und Expertin für mentale Gesundheit am Arbeitsplatz. Herzlich willkommen, Eva.
Hallo Simona, ich freue mich, da zu sein.
Eva, erzähl mal, du bist Expertin für ein sehr angesagtes, sag ich mal in Anführungsstrichen, und wichtig gewordenes Feld im Arbeitsbereich, und das ist mentale Gesundheit. Wie bist du dahin gekommen? Also wie bist du zur Expertin für mentale Gesundheit geworden?
Ja, also ich bin ja eigentlich von Haus aus Psychotherapeutin, und man würde jetzt vermuten, eine Psychotherapeutin ist jetzt eher in so einer Praxis, ne? Da kommen so PatientInnen hin und die macht therapeutische Behandlungen. Und das habe ich tatsächlich auch lange gemacht. Ich war selber in der ambulanten Versorgung, in der Gesundheitsversorgung. Ich war auch lange in der Wissenschaft. Aber ich habe da immer wieder gemerkt, dass ganz viele Menschen mir natürlich ihre Geschichte erzählt haben und vor allen Dingen viele Probleme mit dem Arbeitsplatz hatten. Also, dass sie ganz viel Stress, Belastungen etc. wirklich durch den Arbeitsplatz hatten und das oft auch ein Mitgrund war, warum es ihnen so schlecht ging. Nie der einzige, aber oft ein großer Grund. Und in der Psychotherapie ist es ja nun so, dass man da immer nur eine Person erreicht, nämlich die direkt vor einem sitzt. Und ich immer dachte, Mensch, ja, natürlich ist es eine sehr schöne und auch sehr menschliche und sehr sinnhafte Arbeit. Das kennst du auch aus dem Coaching. Aber ich wollte irgendwie da mehr schon früher ansetzen und mehr Menschen erreichen. Ich dachte irgendwie, hey, da müssen wir doch irgendwie was machen. Immer wenn ich jetzt hier nur eine Person vor mir sitzen habe, dann bewege ich jetzt natürlich für diese Person etwas. Aber es gibt halt noch so viel mehr, für die dieses Thema relevant ist. Und deswegen habe ich mich entschieden, quasi mehr in die Öffentlichkeit zu treten und mich auch mehr für Prävention einzusetzen, damit diese Menschen gar nicht erst bei mir sitzen müssen, sondern schon viel früher im besten Falle abgefangen werden und gesund bleiben. Und das ist mir heute ein ganz wichtiges Anliegen, sodass ich wirklich mit vielen Unternehmen zusammenarbeite, um die Gesundheit am Arbeitsplatz zu stärken.
Gibt es da ein prägendes Erlebnis für dich in deiner Arbeit, also vorher schon, dass du gesagt hast, ja, also mentale Gesundheit ist das Ding. Also gab es da eine Begegnung mit jemandem, wo du gesagt hast, hier, das war so der Durchbruch, dass ich mich entschieden habe, das ist mein Ding, mentale Gesundheit.
Ja, also ich hatte immer schon ein sehr großes Interesse an Menschen. Und ich glaube, das hat sich dann natürlich irgendwann in dem Psychologiestudium ausgedrückt. Also es ist etwas, was mich schon lange begleitet. Und man würde jetzt vielleicht vermuten, dass ich jetzt genau irgendeinen krassen Aha-Moment mit einer Person hatte und dachte, oh ne, da muss ich jetzt irgendwie in die Arbeitswelt. Ganz so war es nicht. Es war tatsächlich vielleicht auch ein bisschen das Zusammenkommen von privaten Ereignissen, weil ich meinen Freund kennengelernt habe und wir lange eine Fernbeziehung hatten und wir irgendwann überlegt haben, wir möchten jetzt gerne unsere Lebensschwerpunkte zusammenlegen, was darin mündete, dass ich nach Berlin umgezogen bin. Und das war zu einem Zeitpunkt in meiner Karriere, wo ich gerade eh so am Überlegen war, möchte ich wirklich jetzt länger in dieser Gesundheitsversorgung bleiben? Eigentlich, ich finde das eine sehr schöne Arbeit, aber es erfüllt mich irgendwie nicht so richtig. Ich möchte gerne mehr Menschen erreichen. Und so kam es dann dazu, dass ich quasi mit diesem Wechsel, dem Umzug für die Liebe, auch einen Karrierewechsel so ein bisschen gemacht habe und gesagt habe, jo, jetzt ist wirklich der richtige Zeitpunkt gekommen, dass ich so dieses klassische Psychotherapeutinnen-Dasein hinter mir lasse und mich jetzt mehr als öffentliche Stimme für das Thema mentale Gesundheit am Arbeitsplatz einsetze.
Ja, spannend. Sehr, sehr, ja, sehr cool, das so zu hören, ne? Weil man denkt sich da manchmal, ne, so was ist da vorgefallen, ne? Dass jemand diesen Berufsweg geht oder diese Entscheidung trifft. Sehr, sehr schön, da mehr von dir zu erfahren. Du bist in vielen Unternehmen auch unterwegs. Gibt es für dich, was du so siehst in Unternehmen, schon so Standards für mentale Gesundheit oder etwas, was so minimalerweise da ist, was Mitarbeitende erwarten können?
Ja, da habe ich auch viel in meinem Buch drüber geschrieben. Ich glaube, so eine grundlegende Sache, die wir uns erstmal ja bewusst machen können, ist, dass wir natürlich in Deutschland auch erstmal gesetzliche Verpflichtungen haben, ne? Also per Arbeitsschutz ist es ja auch wirklich verankert, gesetzlich, dass Arbeitgeber dazu verpflichtet sind, für das Wohlergehen der Mitarbeitenden zu sorgen. Wir haben es jetzt erstmal sehr allgemein gesprochen. Kann man jetzt natürlich sehr unterschiedlich auslegen. Was, finde ich, wirklich ein absolutes Muss ist, ist, dass es erstmal natürlich grundlegende Policies und Richtlinien dafür gibt, ne, wie sozusagen zum Gesundheitserhalt der Mitarbeitenden beigetragen wird oder wie zum Beispiel auch mit gesundheitsschädigenden Dingen umgegangen wird, wie Mobbing, Diskriminierung etc., um erstmal so ein bisschen den Rahmen zu setzen. Und dann gibt es so ein ganz spannendes Tool, es ist ein furchtbar langes deutsches Wort, das heißt Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen. Und das ist so eine, sag ich mal, systematische Umfrage, wo man guckt, hey, wo gibt es vielleicht spezielle Belastungsfaktoren bei der Arbeit, die den Menschen es einfach auf einer psychischen Ebene erschweren, wirklich gesund zu arbeiten. Ne? Also das können wirklich so Arbeitsplatzbedingungen sein, wie dass man vielleicht ständigen Unterbrechungen ausgesetzt ist, Lärm etc. Das kann aber auch zum Beispiel die Beziehung zu den Vorgesetzten sein. Das ist ein sehr systematisches Instrument. Und dazu sind tatsächlich die Arbeitgeber auch verpflichtet. Das wissen nämlich viele gar nicht. Und es wird auch nicht so gut kontrolliert. Deswegen wird da auch nicht immer ganz so genau hingeguckt und das nicht in jedem Unternehmen durchgeführt, obwohl sich das auch gerade ändert. Ich habe nämlich selber, als ich das zum ersten Mal erfahren habe, dachte ich so, als ich noch angestellt tätig war, kann ich mich nicht daran erinnern, jemals so einen Fragebogen als Angestellte ausgefüllt zu haben. Also da gibt es auf jeden Fall noch Nachholbedarf. Das sind so jetzt erstmal die gesetzlichen Rahmenbedingungen. Ne? Ich denke, was wir inzwischen durchaus von Unternehmen erwarten können, ist, dass es einfach irgendeine Form von Ansprechpersonen gibt für Gesundheitsfragen. Die ist ja oft entweder im HR oder im BGM verortet und dass diese Person wirklich auch so ein bisschen wie früher in der Schule so Vertrauenslehrer auch gewisse Kompetenzen dafür hat, um Gesundheitsfragen und Anliegen umzugehen. Zum Beispiel, jemand fällt für eine längere Zeit aus, kommt wieder zurück in den Job, was können wir dann machen? Also wie zum Beispiel eine stufenweise Wiedereingliederung, um zu gucken, können wir schrittweise der Person den Weg zurück in den Job ermöglichen, dass es auf jeden Fall irgendwie eine Adresse gibt. Und dann gibt es natürlich jetzt ganz viele tolle Initiativen und Tools, also von EAPs, sogenannten Employee Assistance Programs, ne, wo man zum Beispiel psychologische Beratung bekommen kann, über Gesundheitstage und Initiativen, hin zu so Interessensgruppen, die das Thema mentale Gesundheit voranbringen. Und das sind alles ganz tolle Sachen. Was ich aber viel wichtiger finde, ist eben nicht nur diese einzelnen Initiativen zu haben und so reinzuwerfen wie so kleine Nuggets und Bonbons und dann, Mensch, haben wir jetzt einen Gesundheitstag, ist ja super, sondern sich eher zu überlegen als Unternehmen, was ist unsere Gesundheitsstrategie? Für wen wollen wir erreichen? Warum wollen wir diese Menschen erreichen? Was wollen wir da eigentlich machen? Also inwiefern soll das denn unsere Kultur vielleicht auch verändern? Was ist das Zielbild? Und sich da eher Gedanken zu machen. Da habe ich auch in meinem Buch sehr viel drüber geschrieben, dass es sich eben nicht am einen Gesundheitstag entscheidet, sondern viel mehr daran, wo laufen all diese Initiativen zu einer gesamtheitlichen Strategie zusammen.
Ja, spannend. Siehst du, dass das ernst genommen wird als Strategie oder ist das mehr eine Vision für dich?
Also im Moment ist es so, dass Unternehmen da auf einem, erstmal überhaupt auf dem Weg sind. Ne? Also ich habe schon das Gefühl, seit Covid hat sich da viel verändert, dass viele Unternehmen auch wirklich den Willen haben, etwas zu tun. Ist immer so die Frage, wie wirksam ist das am Ende wirklich? Aber die Aufmerksamkeit dafür ist definitiv größer geworden. Und manche Unternehmen sind da sehr weit. Ne? Ich habe in meinem Buch auch einige Beispiele genannt, die das wirklich sehr toll schon strategisch voranbringen. Jetzt gerade frisch eine Podcast-Episode übrigens von mir erschienen mit Nasrin Özkuy von der Deutschen Bank. Die ist dort Global Head of Wellbeing und die ist eine eigene Stelle nur dafür, um das Thema strategisch im Unternehmen zu verankern. Das ist wahnsinnig selten, aber eine super tolle Sache, die ganz viele tolle Insights darüber gibt, wie sie das anstellen und was auch ihre ganz konkreten Schritte sind, ne, um alle Menschen abzuholen und wirklich diesen Kulturwandel voranzubringen. Kulturwandel ist ja immer sowas, wo alle sagen, jeder will irgendwie wissen, wie es geht und keiner weiß, wie man es macht.
Ja.
Da berichtet sie ganz toll drüber. Also es gibt eben, ne, Beispiele auch, wo man sieht, ja, da passiert so richtig was. Es gibt aber auch Unternehmen, die gerade erst anfangen, ne, die sich bei mir melden und sagen, boah, wir wissen noch gar nicht, wo die Reise hingeht. Hilf uns mal bitte, wo können wir starten? Also es ist sehr unterschiedlich, aber ich finde überhaupt erstmal gut, dass sich da was bewegt.
Ja, absolut, definitiv. Und da kommt auch schon sofort meine nächste Frage. Es bewegt sich etwas. Es gibt sogar schon einige Unternehmen, die weiter fortgeschritten sind. Seit wann ist mentale Gesundheit so ein Riesenthema? Und meine Frage an dich auch als Psychotherapeutin. Sind die Menschen heute mental kranker als vorher oder sprechen wir nur mehr darüber?
Ja, also erstmal, seit wann ist das ein Thema? Ich glaube, eigentlich ist es ja für uns schon immer ein Thema. Ne? Es war nur eben lange im Verborgenen.
Ja.
Also gerade wenn wir jetzt mal so 40, 50 Jahre zurückspulen, da jeder hat ja eine Psyche, ne? Aber da gab es ganz andere Dinge, die da wichtig waren in dem Moment. Ne? Da ging es vielmehr wirklich um Aufbau, Wohlstand, wirklich so materiell sich abzusichern. Ne? Und heute erleben wir natürlich auch sicherlich durch Covid begründet einen ganz anderen Zeitgeist. Und da ist es viel salonfähiger geworden, auch über psychische Belastungen zu sprechen. Aber sicherlich auch durch die jüngere Generation vorangetrieben wird und auch durch Social Media, was ich ganz fantastisch finde. Und jetzt noch zu deiner Frage, ne? Gibt es heute mehr psychische Erkrankungen als früher? Da habe ich mich auch tatsächlich mal etwas tiefer wissenschaftlich reingeworfen, auch für mein Buch. Weil wir ja überall immer so hören, oh, alles wird immer schlimmer und die Menschen werden immer kranker und wir sind alle viel belasteter als früher. Und was ich sehr hilfreich finde, sich da mal so die Ampelfarben vorzustellen, also grün, gelb, rot. Ne? Grün sind Menschen, denen geht's total gut, die sind gesund, ne, und die können ihren Alltag einfach gut bewältigen. Gelb sind Menschen, die haben ihre Belastungen, die vielleicht auch schon länger andauern, aber die kriegen trotzdem noch so ihre Sachen hin, obwohl sie schon merken, so, ich habe hier ganz schön was zu stemmen. Ne? Und ich verzichte vielleicht schon einfach auf Dinge, die mir gut tun. Ich merke, dass ich eine kürzere Hutschnur habe, ne? Dass ich vielleicht schlechter schlafe, dass ich körperliche Beschwerden habe, all diese Frühwarnsignale. Und rot wären dann die Menschen, die an einer psychischen Erkrankung leiden, also zum Beispiel Depressionen, Ängste etc. Und was sich gezeigt hat in der Wissenschaft, ist, dass wir nicht unbedingt mehr Menschen haben, die psychisch erkranken. Also das gar nicht unbedingt zugenommen hat, obwohl das ja immer so, wir das oft in den Medien lesen. Aber es gibt tatsächlich bisher keine stichhaltigen epidemiologischen Studien, also wirklich mit ganz großen Datensätzen mit von der gesamten Bevölkerung, die das beweisen würden. Ne? Selbst nach Covid nicht. Also selbst da sagen wir, es gibt keinen per se Anstieg von psychischen Erkrankungen, aber es gibt einen Anstieg von Menschen, die sehr belastet sind, also die in diesem gelben Bereich sind. Und das ist der kritische Unterschied. Und das ist das, was wir auch merken. Und das übersetzen wir natürlich dann schnell in unserem Alltagssprech. Ne, die Menschen irgendwie sind alle viel kranker als früher. Das ist so jetzt mal im ganz klassischen wissenschaftlichen Sinne nicht so. Ne? Also wir haben ähnlich viele psychische Erkrankte wie früher, aber wir haben mehr Menschen, die einfach sehr stark und dauerhaft belastet sind, auch wenn es noch nicht so ganz als psychische Erkrankung gilt. Ne? Also wenn die jetzt zu einer Psychotherapeutin gehen würden, da würden sie wahrscheinlich sagen, ja, sie sind sehr belastet, aber das ist jetzt noch nicht eine vollgewaschene Depression beispielsweise.
Aber für ein Unternehmen reicht das schon. Ja, und für ein Unternehmen reicht das schon, ne? Für ein Unternehmen reicht es schon, so extrem belastete Leute zu haben, ne? Dann wird schon schwierig.
Ja. Genau, genau. Und das ist auch eine ganz wichtige Aufgabe für Unternehmen, ne? Wir haben jetzt ganz lange immer geschaut, hey, ne, wie können wir die Menschen, die im roten Bereich waren, irgendwie wieder in den Arbeitskontext zurückbringen? Mhm. Oder wir können gucken, wie können wir die Menschen, die im grünen Bereich sind, gesund halten? Ne? Das ist auch eine wichtige Aufgabe, besonders jetzt auch durch Covid gewesen. Aber wir ignorieren noch ganz wie diesen gelben Bereich. Wie können wir die Leute, die schon belastet sind, möglichst früh erkennen und möglichst früh wieder in den grünen Bereich bringen? Und diese Früherkennung und dieses frühe Einschreiten, das wird meiner Meinung nach noch viel mehr Relevanz bekommen in den nächsten Jahren.
Spannend. Wenn jetzt jemand in einem belastet ist, in einem Unternehmen arbeitet, was sich so gerade auf den Weg gemacht hat, es gibt noch nicht so wirkliche Strukturen, die tragen. Was können Mitarbeitende da für sich selber tun, wenn es noch nicht, ich sag mal, die ausgereiften Mental Health Strategien im Unternehmen gibt und vielleicht das Unternehmen auch erstmal warm wird mit diesem Thema? Was kann da jemand für sich selber machen?
Ja, gab es in zwei Richtungen. Du warst ja auch auf meiner Buchparty, da habe ich da auch ein bisschen von erzählt. Das eine ist ja, dass mentale Gesundheit zum einen natürlich Self-Care ist. Wir können auch uns selber gucken. Aber was ich noch viel wichtiger finde, ist, dass mentale Gesundheit auch Common Care ist, also die gegenseitige Fürsorge. Und das sind manchmal schon so kleine Sachen wie, ne, eine Kollegin mal kurz zur Seite nehmen und zu sagen, ey, irgendwie seit 3 Wochen kommst du mir ganz müde und abgeschlagen vor. Du beteiligst dich gar nicht mehr so viel wie sonst. Was ist denn los? Ich möchte das gerne verstehen. Ne? Irgendwie, I care about you. Also da so ein bisschen sensibler auch zu sein für unser Umfeld, gegenseitig füreinander. Mhm. Und vor allen Dingen ein gesundheitsbewusstes Verhalten vorzuleben. Wir stempeln das oft so auf unsere, oder wir schieben das auf unsere Führungskräfte, dass wir immer sagen, ja, die muss es ja vorleben. Aber tatsächlich haben wir selber auch schon einen sehr großen Effekt darauf, wie sich unser Umfeld verhält. Also wenn ich jetzt jeden Tag bis 20, 21 Uhr im Office bleibe, ne, und dann macht irgendwie plötzlich mein Kollege das auch und meine andere Kollegin auch, weil sie irgendwie alle denken, das ist so ein ungeschriebenes Gesetz, dann tut das unserer Gesundheit überhaupt nicht gut. Ne? Wenn wir aber Wert darauf legen, pünktlich zu gehen oder zum Beispiel Pausen einzulegen und die auch wirklich einzuhalten, ne, dann werden sich auch immer andere Menschen das abgucken, die werden sich anschließen. Also da können wir durchaus mal alle reflektieren, hey, wie gesundheitsbewusst lebe ich denn eigentlich meinen Alltag vor? Ne? Ja. Wo habe ich diese kleinen Gesundheitsdinge, die ich im Alltag auch einfach ganz automatisch vielleicht lebe, wo andere Menschen sich davon was abgucken können? Weil auch das ja sehr kulturprägend ist, wie wir uns verhalten. Es sind nicht immer nur die Worte, das ist vor allen Dingen das, wie wir handeln. Und da können wir jeder und jeder schon anfangen, ohne dass jetzt unsere Führungskraft das machen muss oder im Unternehmen irgendwas passiert, kann jeder bei uns selbst anfangen.
Ja, genau. Also Vorbild sein, also das, was wir sehen wollen, selber erstmal leben auch.
Genau,
Du sprichst auch über Digitalhygiene und was das mit uns macht, wenn wir ständig erreichbar sind. Mhm. Und was empfiehlst du in Bezug auf mentale Gesundheit, um da Belastungen abzubauen und gerade die digitalen Belastungen zu reduzieren? Weil ich meine, wir arbeiten alle digital. Was können wir da tun für uns?
Mhm. Ja. Es sind zwei Bereiche, die wir da angucken können. Das eine ist, was können wir selber machen? Und das andere ist, was können Unternehmen vielleicht auch für Verantwortung übernehmen? Ich möchte erstmal zu dem, was wir selber machen können. Also wir haben ja alle eine unglaubliche Informationsflut. Ne? Und ich bin absolute Verfechterin davon, Töne, Nachrichten, Pop-up-Fenster, das ganze Pipapo, was man da jeden Tag so reinprasseln hat, auszuschalten. Ne? Weil wir da sehr stark in unserer Selbstregulation gefragt sind, Sachen auch mal bewusst auszuschalten, wegzulegen. Und auch interessanter Fakt, es gibt tatsächlich Studien dazu, die zeigen, dass wenn man sein Handy in der Nähe hat, also so in Griffnähe, dass dann tatsächlich die Leistungsfähigkeit sinkt. Also auch da vielleicht ein guter Hinweis, wenn man das Handy jetzt nicht unbedingt braucht, weil man zum Beispiel im Customer Support oder so arbeitet und erreichbar sein muss, aber wenn es jetzt wirklich nicht super, super wichtig ist, es wegzulegen, am besten in einen anderen Raum, wenn das jetzt nicht geht. Manchmal braucht man das ja für eine Authentifizierung zum Beispiel. Dann mache ich es zum Beispiel so, dass ich es immer hinter meinen Computer lege, dass ich es nicht sehen kann oder in die Schublade. Ja, weil da ist es so ein bisschen mehr aus dem Sichtfeld, da ist es so ein bisschen extra aufwendiger, da hinzugreifen. Und das ändert schon etwas daran, wie fokussiert wir tatsächlich arbeiten können. Und dann ist es so unsere individuelle Ebene zu versuchen, schauen, dass nicht die Nachrichten unkontrolliert auf uns einprasseln, sondern wir kontrollieren, wann wir bereit für Nachrichten sind. Ne? Das ist der springende Punkt. Mhm. Das andere ist die Unternehmensseite und da wirklich staune ich immer wieder, mir geht immer wieder die Kinnlade runter, bei dem Thema, wie Arbeitscomputer oft ausgegeben werden an die Mitarbeitenden. Dann frage ich oft auch dort, ne, wie sind denn da denn per Grundeinstellung alle Töne, Benachrichtigungen, Pop-ups und so weiter angestellt? Und tatsächlich sagen die meisten Unternehmen, ja, das ist bei uns die Grundeinstellung. Und dann sage ich, ja, warum das denn? Alle wünschen sich, dass wir fokussierter arbeiten, aber ihr gebt Computer raus mit der Grundeinstellung, dass einfach unkontrolliert Nachrichten reinkommen. Das ist ja irgendwie einfach
ja, total.
Und da vielleicht mal zu gucken, hey, wie können wir denn systematisch und strukturell gucken, dass wir das ausstellen für alle und wir nur quasi per Opt-in aktives anstellen müssen. Und das ist so eine kleine Stellschraube, wo Unternehmen eigentlich schon ganz viel bewirken könnten, ne, in der digitalen Zusammenarbeit.
Ja, ja, das ist, finde ich, auch total, also das merkt man auch sehr, ob man dadurch abgelenkt wird durch die ganzen Benachrichtigungen, Push-ups und alles, was da wirklich, wie du schon sagst, auf einen niederprasselt. Also wenn man das reduzieren kann, dann wird es schon ein bisschen ruhiger und angenehmer auf jeden Fall. Wir haben seit Covid eine Krise, die die andere jagt. Wie macht sich das in Bezug auf mentale Gesundheit bemerkbar? Also wir reden dann von Resilienz, Belastbarkeit, innere Belastbarkeit aufbauen, Positivität, Optimismus, zuversichtlich in die Zukunft schauen. Was kann man da machen im Mental Health Bereich, dass Angst oder irgendwie so, dass der Verlust von Unbeschwertheit dann ja da nicht so stark zu Buche schlägt.
Also generell dieses Dauerfeuer, was wir gerade erleben an Krisen, ist natürlich etwas, wo wir merken, hey, wir haben gar nicht mehr so viel Erholungszeit und Erholungsräume, ne? Und das ist etwas, was uns fehlt und was sicherlich auch dazu führt, dass, was ich vorher schon angesprochen hatte, mehr Menschen in dieser gelben Zone sind, ne, die so ein bisschen dauerbelastet sind, die kriegen das irgendwie noch hin, aber so ein bisschen mehr schlecht als recht, aber es geht schon noch irgendwie. Genau, und wenn wir jetzt beim Thema Resilienz bleiben, gibt es aus der Wissenschaft ein paar ganz zentrale Faktoren, auf die wir da achten können und die sehr maßgeblich bestimmen, ob wir gut durch Krisen kommen oder durch sehr stressreiche Phasen oder ob wir weniger gut dadurch kommen. Ich nenne vielleicht mal drei von Ihnen, die wirklich sehr gut erforscht sind und meiner Meinung nach auch wirklich sehr gut im Alltag einsetzbar sind. Das eine ist das Thema, dass wir versuchen, immer wieder zu gucken, was kann ich tun? Also wo kann ich so ein bisschen was Kleines beeinflussen? Wie kann ich jetzt selber handlungsfähig bleiben? Was ist diese eine kleine Sache, die ich jetzt machen kann? Anstatt so sich als Opfer der Gegebenheiten zu sehen, immer wieder zu gucken, wo kann ich in eine kleine Handlung zu gehen. Ne? Das soll überhaupt nicht heißen, dass wir das ausklammern, dass wir manchmal einfach auch wirklich schwierigen Momenten gegenüberstehen. Also wir sollen das jetzt nicht komplett verklären, so eine Situation, sondern es geht mehr darum zu gucken, wie kann ich in eine Selbstwirksamkeit kommen? Wie kann ich jetzt wieder so ein bisschen das Gefühl haben, ein bisschen sitze ich noch am Steuer, eine Sache kann ich hier beeinflussen. Und das ist tatsächlich sehr gut untersucht und finde ich auch sehr gut im Alltag anwendbar. Ne? Statt sich jetzt zu fragen, oh, warum ist das jetzt so? Ja, überhaupt das Warum wirst du natürlich tausend und keine Antwort finden. Aber sich eher zu fragen, wie kann ich jetzt dafür sorgen, dass ich mit meinen Stärken diese Situation meistere? Ne? Das ist ein ganz anderes Mindset und das gibt uns viel mehr Ideen auch sofort, wo wir handlungsfähig bleiben können. Das ist das Erste. Also dieses Gefühl von Kontrolle behalten, steuern können, Selbstwirksamkeit. Das zweite ist das ganze Thema soziale Beziehungen. Also wir wissen, dass Menschen, die ein festes soziales Netz haben, und das muss nicht quantitativ viele Menschen sein, sondern es geht wirklich darum, einige wenige richtig qualitativ hochwertige, starke, belastbare Beziehungen zu haben, dass diese Menschen deutlich besser durch Krisen und durch stressreiche Zeiten kommen, als solche, die kein starkes soziales Netz haben. Und das ist, finde ich, ein sehr guter Hinweis für uns, immer wieder zu gucken, hey, ne, was sind denn eigentlich wirklich diese Menschen in meinem Umfeld, auf die ich zählen kann? Wie nähere ich denn eigentlich auch diese Beziehungen? Investiere ich da tatsächlich auch aktiv Zeit da rein? Ich habe bei mir so ein kleines Ritual, dass ich jede Woche in so ein kleines Marmeladglas so ein Zettelchen stecke, was für mich die Woche ein großes Highlight oder mir besonders gut getan hat. Und am Ende des Jahres haben wir ja bald.
Ja.
Öffne ich dieses Glas und gucke mir all diese Zettelchen an und das ist immer voll schön, weil ich merke, boah, was ich alles erlebt habe und es gab so viele tolle Ereignisse. Als ich das erste Mal gemacht habe, es ist bestimmt schon 4, 5 Jahre her, Da ist mir aufgefallen, dass es ein total starkes Muster da drin gab, nämlich, dass ich sehr oft aufgeschrieben habe, dass meine Highlights waren irgendwelche Treffen mit Freundinnen, Aktivitäten in meinem Freundeskreis, irgendwas, wo ich etwas in einem sozialen Kontext gemacht habe. Und da ist mir nochmal total klar geworden, wie wichtig das eigentlich ist im Alltag. Also jetzt in dem Fall für mich, aber es bestätigt natürlich auch sehr die wissenschaftliche Sicht darauf, dass soziale Beziehungen, das sind zum einen, was in unserem emotionalen Gedächtnis hängen bleibt, was uns richtig viel Kraft gibt und was uns vielleicht auch durch schwierige Zeiten bringt. Ne? Zweiter Punkt, ganz groß, soziales Netz stärken und unbedingt wirklich gucken, wie kann ich meine Beziehungen wirklich qualitativ immer wieder anreichern, ne? Und auch in Beziehung zu Menschen treten. Und der dritte Punkt ist der sogenannte realistische Optimismus. Ja. Das ist ein lustiges Wort, finde ich. Wir versuchen ja oft so in Krisenzeiten so wirklich eine gute Haltung zu bewahren und so einen positiven Blick auf die Zukunft. Und da ist auf jeden Fall ganz viel Wahres dran, dass wir auch wissen, dass Menschen, die optimistischer sind, durchaus auch eine bessere Gesundheits- und Lebenserwartung haben, wurden auch Untersuchungen zugemacht. Aber manchmal übersteuern wir ja so ein bisschen, dass wir dann sagen, ne, fast in so einer toxischen Positivität, ach, das ist alles nur eine Frage des Mindsets, einfach loslegen und nicht an das Negative denken. Und so einfach ist es dann auch wieder nicht, ne, weil wir dadurch natürlich auch vielleicht Zweifel, Ängste, Unsicherheiten komplett aus dem Sichtfeld schieben und die sind ja aber trotzdem da.
Und die können dadurch stärker werden, ne?
Genau, die können auch stärker werden und es kann sogar so werden, so schlimm, dass wir uns dadurch total zurückziehen, uns isolieren und total schämen, dass wir es nicht schaffen, dieses positive Mindset an den Tag zu legen und wir uns trotzdem schlecht fühlen, ne? Also dieses ganz so in dieses toxische Übersteuern in eine übermäßig positive Richtung ist auch nicht gut. Es wird der Psyche irgendwie auch nicht gerecht. Das heißt, realistischer Optimismus beschreibt so eine Haltung, dass wir sagen, hey, das ist jetzt eine schwierige Situation. Also wir erkennen das erstmal realistisch an, was da ist. Und dann aber gucken, wie können wir jetzt optimistisch bleiben im Sinne von, welche meiner Fähigkeiten, Erfahrungen, Stärken, Dinge, die ich in der Vergangenheit erlebt habe, können mir jetzt helfen, um diese Situation zu meistern. Ne? Also es erkennt beide Seiten an, dass es jetzt doof ist, aber dass ich trotzdem in der Lage bin, das zu meistern. Und diesen realistischen Optimismus als Haltung, den können wir stärker kultivieren. Jetzt haben wir jetzt drei verschiedene Teile. Ne? Wir hatten jetzt zum einen das Thema Selbstwirksamkeit, wir hatten das Thema soziale Beziehungen und den realistischen Optimismus sind sehr wichtige Faktoren, um die Resilienz zu stärken.
Ja, wunderbar. Also wir können immer viel mehr machen, als wir denken. Wir haben sehr viele Hebel in unserem Leben, die wir in die Hand nehmen können und wo wir dann doch das Gefühl haben, wir haben sehr großen Einflussbereich für unser Leben. Ne? Wir sind nicht dem Leben ausgesetzt.
Genau.
Was sind so die häufigsten Fehler, wenn man das mal so sagen darf, die Unternehmen machen, wenn es um Mental Health geht? Und was würdest du ihnen raten?
Ja, ich glaube, ein kleines bisschen habe ich vorhin schon angerissen, nämlich, dass es oft sehr viele so Einzelinitiativen gibt, die so reingeworfen werden und die sind in einer sehr guten Absicht. Ne? Und auch oft gab es wirklich Kämpfe, um diese Ressourcen überhaupt frei zu machen. Das ist jetzt bestes Beispiel wie der Gesundheitstag. Das sind engagierte Mitarbeitende, die sich dahinter klemmen, die Ressourcen dafür freimachen, die dafür kämpfen, dass das gemacht werden kann. Und es ist eine sehr gute Absicht, aber diese eine Sache im Jahr wird nicht die Gesundheit der Belegschaft flächendeckend verändern. Es gibt vielleicht ein bisschen Awareness und so ein bisschen mehr Sensibilisierung, aber es wird nicht viel flächendeckend verändern. Und was wir viel mehr machen sollten, ist zu gucken, wenn wir Initiativen haben, werden die überhaupt genutzt? Ne? Weil oft spreche ich auch mit Unternehmen, die sagen, ja, wir haben dies und wir haben das und wir haben das und wir haben das. Und ich, ach, super, bunter Blumenstrauß, mega. Wie viel wird es denn eigentlich genutzt? Das heißt, es geht gar nicht unbedingt um die Anzahl an Initiativen, sondern vielmehr darum zu gucken, wie stark sind die Effekte von dem, was wir da machen. Reichen nicht vielleicht auch zwei Initiativen, die dafür einen bombenstarken Effekt haben? Also es geht nicht um die Quantität, sondern vor allen Dingen um die Qualität. Und da sollte man mal in die Daten gucken, wie ist die Nutzung, ne? Warum erreicht das vielleicht die Menschen nicht, wie können wir das attraktiver machen, ne? Und einfach auch vielleicht nutzbarer machen. Ganz tolles Beispiel von Audi, was ich vielleicht an der Stelle mal einmal erwähnen würde. Die haben, wenn man an Audi denkt, dann denkt man ja eher so an, von der Marke her, so, ne? Es ist ja so professionell, das ist so schwarz, silber, grau, Auto, ist alles sehr gesetzt und irgendwie, ne, so sehr clean und auch hochwertig, ne? Und die haben dann aber gesagt, hey, ne, wir wollen gerne Gesundheit hier bei uns stärken. Die machen ganz tolle Initiativen, kann man noch mehr dazu in meinem Buch lesen. Aber was sie getan haben, ist, dass sie eine eigene Marke quasi für die Kommunikation rund um mentale Gesundheit erstellt haben. Ne? Und die haben einen Slogan erstellt, der heißt, jeder hat Psyche, wir reden darüber. Das finde ich ganz toll. Und da gibt es so ein Logo zu, das kann man auch mal googeln. Ne? Das ist so ganz bunt, das ist so pink, blau, gelb, das ist so alle möglichen Farben. Also es ist überhaupt nicht das Look and Feel, was Audi sonst hat, weil sie meinten, hey, wir wollen uns gerne bewusst von diesem klassischen Look and Feel von unserer Marke abheben. Ne? Weil wenn wir jetzt auch noch mit irgendwie grau, schwarz und ernst bei mentaler Gesundheit hier in die Kommunikation gehen, dann passt das irgendwie nicht so richtig. Wir wollen die Leute erreichen, wir wollen zeigen, dass das was ist, was auch nahbar ist, was auch anfassbar ist, was vielleicht auch leicht sein kann und nicht immer nur schwer ist. Und deswegen haben sie so eine eigene Marke darum erstellt und lassen jetzt wirklich alle ihre Gesundheitsinitiativen unter dieser Marke und diesem Slogan, jeder hat Psyche, wir reden darüber, laufen. Und das finde ich ein ganz tolles Beispiel, dass es auch anders gehen kann, wenn es um die Kommunikation dieser Initiativen geht und auch um den Wiedererkennungswert. Ne? Total kreativ gemacht und das zeigt das, finde ich, sehr gut.
Ja. Ja, es hört sich sehr frisch an und nahbar und jung und am Puls der Zeit, also sehr relevant. Ne? Also es finde ich auch eine ganz, ganz, ganz tolle Initiative. Finde ich wirklich super, sehr vorbildlich. Was ist denn jetzt mit dem klassischen Gesundheitsmanagement? Das gab es ja vorher auch. Ist Mental Health Teil davon oder ist das nochmal ganz was anderes? Wie siehst du das? Fügt sich Mental Health da ein? Stehen die sich da gegenüber? Also wie ist die Beziehung von Mental Health zum Gesundheitsmanagement?
Ja, also Gesundheitsmanagement gibt es ja in vielen Unternehmen, auch nicht in allen. Dann oft ist es auch dann der Aufgabe von HR. Das kommt immer ein bisschen drauf an, wie das Unternehmen strukturiert ist. Und das ist nach wie vor wichtig und hat total seine Daseinsberechtigung. Ne? Mentale Gesundheit ist ja vor allen Dingen etwas, was eigentlich unsere ganze Kultur betrifft. Das kann natürlich sehr stark angestoßen und gesteuert werden durch zum Beispiel das betriebliche Gesundheitsmanagement. Ich denke aber und ich beobachte auch, dass in Zukunft viel mehr sich in die Richtung bewegen wird, nicht nur 1, 2, 3 Personen zu haben, die zum Beispiel im Gesundheitsmanagement sitzen und sich um das Thema kümmern, sondern wir viel mehr MultiplikatorInnen über das Unternehmen hinweg verteilen. Also so Mental Health Ambassadors nenne ich sie ganz oft, so BotschafterInnen für mentale Gesundheit, die es dann schaffen, wirklich niederschwellig da zu sein oder vielleicht erste Hilfe zu leisten für mentale Gesundheit. Gibt es auch ganz tolle Kurse zu Mental Health First Aid zum Beispiel, ist das, die das schaffen, dieses Thema wirklich flächendeckend in die Organisation zu bringen. Weil wenn wir uns jetzt mal vorstellen, wir haben eine Organisation mit, weiß ich nicht, 5.000 Mitarbeitenden, was wirklich eine große Nummer ist, und haben wir da ein betriebliches Gesundheitsmanagement, wo vielleicht 10 Menschen drin sitzen, dann ist es natürlich wichtig und super, dass die überhaupt da sind. Ne? Selbst das gibt es in manchen großen Unternehmen nicht. Aber wenn jetzt du, Simona, sagst, oh, ne, ich irgendwie bin jetzt gerade echt am Anschlag und ich muss jetzt wirklich schauen, ne, was es jetzt vielleicht für Möglichkeiten für mich gibt, dann gehst du vielleicht nicht den umständlichen Weg zu, keine Ahnung, Maria im Gesundheitsmanagement, die du vorher noch nie gesehen hast und die auch vielleicht an einem anderen Standort ist als du und die einfach total anonym ist für dich, sondern vielleicht gehst du eher zu deiner Kollegin, Brigitte, nebenan und sagst, hier, pass mal auf, ne, was gibt es denn für Möglichkeiten? Und vielleicht hat sie ja dann auch tatsächlich schon bestimmte Tools an der Hand und kann so ein sogenannter Gatekeeper sein für mentale Gesundheit. Und dir sagen, hey, ne, bei uns gibt es das und das im Unternehmen oder das wäre jetzt vielleicht die richtige Ressource für dich, weil das Vertrauensverhältnis da natürlich viel größer ist. Und deswegen glaube ich, dass dieses Konzept der MultiplikatorInnen und das wirklich flächendeckend im Unternehmen auch unter allen möglichen Angestellten zu verteilen, ganz wichtig ist, weil die meisten Menschen wollen sich auch dafür engagieren. Also ich habe es noch nie erlebt, dass jemand gesagt hat, mentale Gesundheit, und alle waren so, oh nee, habe ich keine Lust drauf, sondern alles, ja, ist voll wichtig, ich habe Lust, mich dafür zu engagieren. Und diese Stimmen müssen wir mitnehmen. Ne? Es gibt ja die Geschichten, es gibt die Stimmen und die können wir mehr nutzen.
Ja, spannend, ja, super. Das stimmt, also die Menschen, die ich kenne, die interessieren sich unglaublich dafür und setzt sich auch dafür ein, dass das weitergetragen wird im Unternehmen, definitiv. Also die Stigmatisierung, die bricht immer mehr weg. Ne? Das finde ich ist schon mal eine ganz, ganz gute Sache.
Ja.
Wie siehst du so diesen kulturellen Wandel oder den demografischen Wandel für mentale Gesundheit? Du hattest es eben auch schon gesagt, ne? Social Media, darüber wird sehr viel auch transportiert. Welchen Einfluss hat dieser kulturelle Wandel auf unsere mentale Gesundheit?
Also es ist auch wieder da zweischneidiges Schwert. Einerseits wird das Thema besprechbarer, ne? Und das ist erstmal was Gutes, ne? Dass wir alle gefühlt mehr Aufmerksamkeit dafür haben, dass es das überhaupt gibt, dass man darüber sprechen kann, dass es Wörter dafür gibt und dass es dafür auch Räume gibt oder vielleicht auch Ansprechpersonen für gibt. Finde ich echt wirklich super. Gerade auch auf Social Media, ne, können wir natürlich manche Menschen viel eher erreichen, die vielleicht auch sehr abgeschieden wohnen, ne, die mit bestimmten Problemen zu tun haben und die können sich dann meinetwegen mit einem, keine Ahnung, Thomas am anderen Ende der Welt irgendwie viel eher verbinden und irgendwie ne, die Erfahrungsberichte von ihm hören und ach krass, der redet mir total aus der Seele. Und da fühlt man sich natürlich viel mehr angenommen und auch gesehen, ne, in dem, wie es einem geht. Also es hat viele Potenziale. Es hat aber auch eine Schattenseite, weil wir dadurch natürlich auch immer wieder Fehlinformationen, Mythen, ja, und einfach sehr viel Quatsch, sag ich mal, im Umlauf haben, wo wir schon auch sehen, da muss man auch vorsichtig mit sein, ne? Also zum Beispiel unseriöse Heilangebote, wo ich oft sehr kritisch bin, weil das sind ja einfach Menschen, die wirklich Hilfe suchen und Hilfe brauchen und das dann wirklich so auszunutzen mit unseriösen Hilfsangeboten. Das ist eine sehr schlimme Sache auch, ne, wo man sehr viel Schaden tatsächlich anrichten kann. Aber natürlich auch Fehlinformationen, ne, oder sehr vereinfachte Informationen. Jetzt mal so ein Beispiel, da habe ich auch in meinem Buch so ein paar Mythen mal aufgezählt, dass irgendwie Menschen sagen, an einem Burnout bist du selber schuld. Ne, das ist auch totaler Blödsinn. Das ist ein Burnout, das sind immer viele Faktoren, warum es dazu kommt. Das ist natürlich manchmal eigene Ansprüche, eigener Druck, eigener Perfektionismus. Das sind auch ganz viele Umgebungsfaktoren, ne? Wie dass man in der Arbeit wenig Kontrolle und Einflussfaktoren hat, wenig Entscheidungsspielraum, wenig Anerkennung bekommt, wenig Wertschätzung, sehr viel Workload. Das sind ganz viele Faktoren auf einmal. Und das hat es natürlich auch eine Gefahr, ne? Dass wir eben nicht entstigmatisieren, weil wir mehr aufklären und die Menschen mehr Bildung über mentale Gesundheit haben, sondern auch dafür sorgen, dass potenziell mehr Falschinformationen im Umlauf sind. Und das kann sehr, sehr gefährlich sein. Da sind wir auch natürlich alle gefragt, ne? Also wenn wir wirklich valide Informationen über mentale Gesundheit haben, auch in unserem Umfeld, wenn da mal irgendwie eine komische Bemerkung kommt, auch sagen, hey, warte mal ganz kurz, ne? So ist es nicht und ich möchte das gern korrigieren und dann vielleicht auch auf valide Quellen hinzuweisen oder seriösen Accounts zu folgen, seriöse Podcasts zu hören. All das gehört ja auch dazu, eine fundierte Mental Health Bildung zu haben oder Mental Health Literacy, nennen wir das ja auch oft. Das möchte ich auch wirklich gerne noch an jeden und jede hier appellieren, da selber auch mit beizutragen, ne? Mental Health Ally zu sein, Verbündete, um genau diesen Falschinformationen im Keim zu ersticken.
Ja, das ist echt gut, ja. Gibt es für dich Ergebnisse oder Erkenntnisse zu Mental Health aus Forschung oder aus Erfahrungsberichten, die dich besonders beeindruckt haben oder was dich überrascht hat?
Also während meiner Zeit in der Wissenschaft, da hatte ich wirklich viele Wow-Momente, wo ich dachte, krass, hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Das fällt mir jetzt schwer, so was ganz Konkretes rauszusuchen. Ich glaube, zwei Sachen sind mir besonders hängen geblieben. Eine hatten wir vorhin schon kurz drüber gesprochen. Das ist wirklich die Bedeutung des sozialen Netzes, was wir haben, der Menschen um uns herum. Wie krass wichtig das ist für ein erfülltes, gesundes, gutes, zufriedenes Leben. Gibt es ja auch viele Langzeituntersuchungen zu, was für ein großer Einflussfaktor das ist. Und wenn man mal überlegt, wir schieben immer so viel auf externe Umstände und wie viel wir eigentlich selber Beziehungen formen und stärken können und wirklich in die Qualität unserer Beziehungen investieren können, da finde ich, sehen wir einen ganz großen Hebel, der mich überrascht hat, wie groß er ist. Also ich wusste immer, dass er da ist, aber ich wusste nicht, dass er so groß ist. Und ein anderes, es ist tatsächlich aus meiner Masterarbeit damals noch gewesen, das fand ich echt so verrückt. Da gab es eine spannende Untersuchung, wurde veröffentlicht in dem Magazin Science, das ist auch sehr hoch angesehen tatsächlich. Und da wurde gezeigt, dass Menschen sich tatsächlich eher selbst einen Stromschlag hinzufügen würden, als einfach nur so da zu sitzen und die Gedanken so einfach laufen zu lassen. Und das hat mich insofern total überrascht, weil ich dachte, krass, wie sehr wir eigentlich daran gewöhnt sind, permanent Input zu haben, permanent beschallt zu werden, permanent einfach irgendwas los ist. Mhm. Und wir das gar nicht mehr aushalten können, wenn wir einfach mal nur mit uns da sitzen müssen. Wow. Ne? Und eher sagen, ne, weil wir hatten die Teilnehmer an dieser Studie hatten dann die Option, entweder sie sitzen einfach nur da und sie hatten immer die Option, dass sie so einen kleinen Knopf drücken können, dann hätten sie so einen ganz kleinen Stromschlag bekommen. Nichts Gesundheitsschädliches, aber ne, dass es quasi wie so eine Art Zeitvertreib sogar war. Und dass sie wirklich die meisten von ihnen sich selbst eben diesen Stromschlag immer wieder hinzugefügt haben, weil sie nicht einfach so da sitzen wollten. Das fand ich total verrückt. Was auch nochmal, finde ich, zeigt, wie krass wir es gewöhnt sind, permanent Input zu bekommen, ne?
Ja. Oder permanent im Außen zu sein und es schwierig wird, sich mit uns selber zu verbinden und verbunden zu bleiben, ne?
Ja, und auch mit dem, was da vielleicht hochkommt, auch an ungemütlichen Gedanken oder Gefühlen, ne?
Ja, es mit sich selber auszuhalten.
Ja.
Ganz genau. Du hattest es eben schon angerissen, das fand ich super spannend, eine Vision für die Arbeitswelt in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten. Kannst du da nochmal zurückgehen und sagen, so wo siehst du da die Rolle von mentaler Gesundheit in der Zukunft?
Also ich glaube, es wird weiterhin Thema sein und bleiben. Ich wünsche mir sehr, dass wirklich selbstverständlich drüber gesprochen wird. Ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg. Und was sicherlich immer mehr eine Rolle spielen wird, ist gerade jetzt in Zeiten von KI, dass die Schnittstelle zwischen mentaler Gesundheit und Technologie auch noch stärker verschmolzen sein wird. Es gibt jetzt schon so erste Tools, die zum Beispiel so AI-Tools, die dein Kalender- und Meetingverhalten zum Beispiel analysieren und dir dann auch schon zeigen, hey, ne, du sitzt heute vielleicht so und so viel Zeit in Meetings, ne, es wäre Zeit, jetzt eine Pause einzulegen, also dir schon so kleine Nudges und Signale geben, wenn du vielleicht ein gewisses gesundheitsschädliches Muster an den Tag legst. Und da ist natürlich auch gerade in Deutschland datenschutzrechtlich sehr viel zu beachten. Ich glaube, das wird noch eine Weile dauern, bis sowas zu uns kommt oder wo wir das vielleicht sogar in der Gesundheitsversorgung anwenden können, dass wir da noch ein bisschen mehr mit KI arbeiten, auch mit Früherkennungssystemen. Es wird noch ein bisschen dauern, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir diese Technologien mehr zu unserem Vorteil nutzen. Das ist mal auch ein schmaler Grat, zu gucken, wo braucht es die Technologie und wo braucht es tatsächlich auch den Menschen und die individuellen und sehr einzigartigen Qualitäten des Menschen, ne? Empathie zum Beispiel, ne? Beziehungen herstellen, gemeinsame Interessen etc. Aber da denke ich, da wird sich noch viel tun in den nächsten 10 Jahren.
Ja, sehr, sehr spannend. Wir kommen jetzt schon fast zum Schluss, Eva. Wenn du so für dich so in einer Message oder in einem Satz zusammenfassen würdest, was ist dein wichtigster Tipp für ein mental gesundes Arbeitsleben?
Ich glaube, da würde ich gerne ein Zitat aus meinem Buch nennen. Und zwar ist es, dass du keinen Tag bereuen wirst, an dem du nicht gearbeitet hast, aber jeden Tag bereuen wirst, an dem du nicht für deine mentale Gesundheit gesorgt hast oder generell für deine Gesundheit gesorgt hast. Und ich finde, das fasst es sehr schön zusammen, dass Gesundheit nicht etwas ist, worauf wir irgendwann warten, dass wir so, jetzt machen wir ganz viel, damit wir uns dann irgendwann in 5 Jahren zurücklehnen können und es uns dann besser geht oder so, sondern Gesundheit ist etwas, das jeden Tag stattfindet, das in unserer aller Hand liegt, wofür wir alle Verantwortung übernehmen können und das auch jeden Tag stattfinden sollte, ne? Weil es einfach ein inhärenter Teil des Lebens ist.
Absolut, ja. Eine starke Message, das ist ein super Schlusswort, ne, dass wir alle für uns sorgen können und ja, das auch gerne tun dürfen, denn sonst stehen wir hinterher da und haben einen Riesenberg an Belastungen, aus denen es härter ist, sich rauszukommen, als vorzusorgen. Das finde ich auch sehr, sehr, sehr schön, der Gedanke der Vorsorge. Vielen herzlichen Dank, Eva, für das tolle, sehr spannende, sehr insightful Interview. Also ganz, ganz großes Dankeschön für deine Zeit und dass du deine Expertise mit uns teilst. Ganz herzlich.
Dankeschön, Simona, danke.
Ich bin Simona Deckers und das ist der The Path of Purpose Podcast. Connecte mit mir auf LinkedIn und Instagram. Auch dort findest du das Neueste zu Leadership und Power pur. Buche dir ein Beratungsgespräch mit mir, wenn du mehr über gute Führung und Leadership wissen möchtest.